Hallo und guten Abend, hier ist Jens Kirsten. Zu Gast im Studio sind heute der Schriftsteller und Herausgeber Frank Willmann, der 1963 in Weimar geboren wurde, und seine Partnerin, die Schriftstellerin Anne Hahn, die 1966 in Magdeburg geboren wurde. Beide haben zusammen mehrere Bücher geschrieben und auch herausgegeben. Und an meiner Seite sitzt Jörg Dietrich, geboren 1967 in Weißensee, der an Buchprojekten der beiden als Mitautor beteiligt war. Er ist gewissermaßen heute Co-Moderator. Herzlich willkommen, Anne, Frank und Jörg.
Hallo. Hallo.
Guten Abend.
Da wir eine Sendung im Weimarer Bürgerradio machen, ist ein Blick auf Frank Willmanns Weimarer Wurzeln sicher interessant, bevor wir über schriftstellerische Projekte und die Arbeit sprechen. Wenn ich das Weimarer Lexikon zur Stadtgeschichte aufschlage, werde ich meistens nicht fündig und schiebe es enttäuscht wieder ins Regal. Dieses Mal jedoch nicht. Frank Willmanns Großvater Bruno Willmann gründete 1929 eine Tabakwarenhandlung, kann man im Lexikon nachlesen, wie man früher sagte, en gros, en detail. Und er übernahm den Großhandel dabei und die Großmutter Elisabeth führte das Zigarrenhaus am Frauenplan Nummer 17. Nachdem das Haus am Frauenplan durch Bombenangriffe Ende des Zweiten Weltkriegs völlig zerstört wurde, eröffneten sie dann an der Ecke Ackerwand-Marienstraße ein neues Geschäft, das ihr Sohn, also Franks Vater, 1959 übernahm und das er mit deiner Mutter bis 1994 gemeinsam geführt hat. Ich habe als Kind dort zwar keine Zigaretten gekauft, aber sicher einige Kilo Drops. Willmanns Geschäft war in Weimar eine Institution. Frank, du bist in Weimar aufgewachsen, hast nach der Schule eine Ausbildung im Weimarwerk gemacht. Wie war dein Verhältnis zu Weimar? Was hat dich hier und in der DDR so beengt, dass du mit knapp über 20 ausgereist bist?
In Weimar geboren zu werden, war zu der Zeit eine Last und ein Glück gleichermaßen. Last, weil es einfach eine verdammte Kleinstadt gewesen ist, wo man als junger Mensch sehr wenig Orte gefunden hat, um nachts das zu tun, was junge Menschen gern nachts tun. Ein großer Vorteil war, dass Weimar immer sehr stark von Touristen frequentiert war, sodass man sehr früh mit jungen Leuten aus dem westlichen Ausland zusammenkam. Es gab da diverse Jugendherbergen, wo man immer wieder junge Leute treffen konnte, sodass sich da für uns, nachdem wir das dann festgestellt hatten, dass das gibt, ein regerer Austausch entwickelt hat, weil wir einfach immer vor diesen Jugendherbergen rumlungerten und dann darauf warteten, angesprochen zu werden und so mit den Leuten sehr schnell in Kontakt gekommen sind. Ansonsten war Weimar ein sehr verschlafenes Nest, was den kulturellen Austausch anbelangte. Es gab immer wieder riesige Heere von Arbeitern, die nach Weimar gekarrt wurden, um Goethe und Schiller zu bewundern und das KZ zu besuchen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass in der Stadt sich sowas, also dass es da eine starke oder überhaupt eine Kultur- oder Literaturszene gäbe, die mich in irgendeiner Form also geprägt hat. Also Weimar war wie heute auch die Stadt der Klassik und alles, was jung modern war, das hat einen großen Bogen drum gemacht, beziehungsweise hat hier vielleicht studiert, ist aber sonst wieder hier verschwunden. Das war für mich dann auch einer der Gründe, dass ich die Stadt schnell verlassen wollte, da ich mich sehr früh in der offenen Arbeit mit anderen Leuten getroffen habe und wir unser Anderssein, unser Punksein gepflegt haben, bin ich sehr schnell mit den staatlichen Behörden in Konflikt geraten, sodass für mich dann kurz bevor ich 20 wurde, es eigentlich nur eine Option gab, entweder irgendwann in den Knast zu wandern wegen Wehrdienstverweigerung, Wahlbetrug oder irgendeinen Assi-Paragrafen, den es gegeben hat. Und ich habe mich dann entschieden, den Ausreiseantrag zu stellen und bin dann mit 20 Richtung West-Berlin 1984 entfleucht.
Ja, also über diese Zeit werden wir nachher noch sprechen. Da gibt es ja auch wenigstens ein Buch, es gibt zwei, drei Bücher zu dem Thema. Also über den Sänger der Punkband Schleimkeim, Dieter Otze Ehrlich. Das habt ihr nicht gemeinsam gemacht, ne?
Doch, gemeinsam.
Doch, habt ihr gemeinsam gemacht. Dann Leck mich am Leben mit Geschichten zu dieser Zeit und Der weiße Strich. Aber bevor wir später noch darauf zurückkommen, würde ich gerne noch mal auf die Zeit des Umbruchs 89-90 kurz eingehen. Und zwar hast du Anfang der 1990er Jahre oder in den 1990er Jahren mit Jörn Luther, der auch in Weimar aufgewachsen ist und dann ausgereist ist, also über Jörns Geschichte könnten wir auch eine eigene Sendung machen, hast vier oder ihr habt vier Treffen junger deutscher Autoren in Thüringen organisiert, von Berlin aus. Du hast verschiedene Open Mics in Thüringen organisiert. In Berlin hast du bis 2000 die Veranstaltungsreihe Sklavenmarkt organisiert. Du warst Mitarbeiter der Zeitschrift Sklaven und Sklavenaufstand und hast dich bei unterschiedlichsten Literaturprojekten engagiert. Wie hast du die literarische Szene in Thüringen, vor allem interessiert mich, und in Berlin Anfang der 90er Jahre erlebt? Wie war das Verhältnis zwischen den Älteren und den Jüngeren, die plötzlich im sogenannten Literaturbetrieb mitmischten, dessen Deutungs- und Veranstaltungshoheit bislang beim Schriftstellerverband und dem Kulturbund der DDR gelegen hatte? Also ich denke da jetzt eher an Thüringen als an Berlin, weil es da schon immer ein bisschen heterogener und durchmischter war.
Ja, also wir haben frühzeitig, Jörn und ich, Martin Straub kennengelernt, der damals ein mittelgroßer Zampano in Thüringen gewesen ist. Ich weiß nicht, ob das, wie das hieß damals, Literaturbüro oder was er denn jener hatte, oder eine Stiftung Lesezeichen gab es ja, glaube ich, schon, oder sie so ähnlich, ja. Jedenfalls war er doch wirklich stark daran interessiert, ihr Nachwuchskräfte zu rekrutieren. Und er ist dann so relativ früh auf Jörn und mich gestoßen. Das lag aber auch daran, dass damals unser Roman, Hans-Heinz-Eber-Roman, wie heißt der nochmal?
Über den Kaukasus, der Blauer,
erschienen ist, ja genau, der auch so republikweit besprochen wurde.
Ich halte ihn mal hoch.
Und auch noch in der FAZ. Und er dann der Meinung war, dass wir ja irgendwie was sein müssten, was er benutzt, was. Und er hat dann uns zur Lesung eingeladen. Wir haben auch Stipendium bekommen, sehr viel. Also wir haben da doch relativ schnell partizipiert. Das lief über ihn und dann noch über ein, zwei andere Kandidaten. Matthias Biskupek hing da noch mit drin. Also die uns dann quasi die Möglichkeit gegeben haben. Dann haben wir Jürgen Pasch kennengelernt, der seinerzeit das Literaturbüro in Erfurt betrieben hat, ein völliger Anarchist, der mit Geld nicht umgehen konnte, der aber sofort zugesagt hat, als wir ihm gesagt haben, wir haben da eine tolle Idee, wir wollen junge Literatur nach Thüringen holen. Und er hat sofort, ja, hurra geschrien. Ja, wir müssen aber dann noch ein paar Thüringer mit einbauen. Dann haben wir dann die alten Säcke, damals noch mitteljunge, Biskupek, Landolf Schätzer war damals, glaube ich, auch noch jung mit, ich weiß nicht, wie alt ist der heute, 100, also da war damals 80. Weil er hat er auch mitgelesen und da waren die natürlich auch begeistert, dass sie wieder zu jungen Autoren gemacht wurden. Und wir haben dann ein ganz munteres Treiben veranstaltet. Ich weiß nicht, die Abrechnung, das hat wohl nicht so gut funktioniert. Also Jürgen Paas ist dann später drüber gestolpert. Aber da habe ich in der Endphase auch meinen lieben Freund Jörg damals noch Sauerbier kennengelernt, der mich bei der letzten dieser Veranstaltung auch mitgemischt hat. Und mit dem ich dann auch das große Vergnügen hatte, im Kulturhauptstadtjahr Weimars, wann war das?
99.
Achso, 99 haben wir dann hier auch nochmal eine schöne Sause veranstaltet, nachdem wir uns eingegroovt hatten. Und haben hier sehr viel Lesung organisiert, was dann kulminierte am Goethes Geburtstag, als wir von Neonazis um Schäper und dem anderen Heini Böhnisch und so weiter am Goethes Geburtstag so schön zusammengefaltet worden, also überfallen worden. Das war der großartige Höhepunkt meiner Beschäftigung mit der Literatur in Thüringen und danach habe ich es dann auch erstmal ein bisschen sein gelassen. Aber es gab große Unterstützung, also ich kann mich da eigentlich nicht beklagen. Und in Berlin, gut, ich meine, ich habe mit 18, 19 schon durch Zufall bin ich davon in die unabhängige Literaturszene der DDR hineingerutscht, also kannte da schon Andersen, Papenfuß, Düring und so weiter und habe dann sehr schnell wieder Anschluss gefunden, beziehungsweise Andersen ist ja ausgereist, noch ein, zwei andere, die ich dann in Westberlin wieder getroffen habe und es gab da in der Anfangszeit auch ziemlich regen Austausch mit denen und also 1989 in Westberlin gab es keine Literaturszene, überhaupt nicht, da gab es eine Kunstszene und eine sehr viride Musik und Musikszene. Aber sowas wie Literaturlesungen fanden da so gut wie überhaupt nicht statt. Es gab ein völlig langweiliges Literatur in der Fasanenstraße, aber so der Underground, das war nicht Literatur, das war Performance. Das Literatur war eine Fasanenstraße. Ja, der war natürlich im Osten, da klar. Weil es da halt die Unabhängigen, den Prenzlauer Berg gab mit der Szene der.
Und das hat die im Westen natürlich auch fasziniert, ist genau, ja klar. Genau. Deswegen sind die rübergefahren.
Genau, und das heißt, diese Literaturszene, die hat sich dann. Hat eigentlich fast nur Ostberlin stattgefunden in den ersten 6, 7 Jahren.
Mhm. Jörg, willst du noch was sagen zu den 90ern, zu dem, was ihr da gemacht habt?
Wir haben eine ganze Menge gemacht. Das war wirklich eine interessante Aufbruchszeit, abgesehen von dem Thüringer Literaturbüro, was dann geschlossen wurde wegen Misswirtschaft. Die Projekte waren trotzdem sehr, sehr gut. Und wir haben auch, es gab ja dann auch eine Anthologie, Texte aus der Provinz und die erste Thüringer Literaturfestivals. Ich erinnere mich an eins in Eisenach, ein sehr Da haben wir auch ein großes Open Mic veranstaltet. Wir haben diverse Lesungen veranstaltet in der alten Mälzerei damals. Und da hatte der Herr Willmann eine schöne ABM-Stelle bei der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Genau. Und das kulminierte dann in unserem schönen Literaturfestival 1999, bevor der Überfall die ganze Sache quasi oder Herrn Willmann wieder aus Weimar vertrieben hat, ist es so gewesen, dass wir ein großartiges Literaturfest in dem temporären Worldhouse TV veranstaltet haben. Heute bekannt als Die Lücke.
Ja.
In Weimar, in der Marienstraße, zwischen zwei Uni-Gebäuden, gab es einen temporären Bau, wo experimentelles Fernsehen veranstaltet wurde durch einen Hochschulmitarbeiter namens Reinhard Franz. Liebe Grüße. Das war eine tolle Zeit und es war sehr aufregend. Und wir haben ja nichts weniger als solche unbekannten ehemals sowjetischen Autoren wie Wladimir Kaminer da das erste Mal unters Volk gebracht. Das war auf jeden Fall eine coole Sache und ich glaube, wir haben bis auf Lesung in der Höhle, im Park oder im Straßenbahndepot in Erfurt mit Sibylle Berg, mit Karin Duwe. Das waren richtig aufregende Zeiten und ich hoffe, dass sich irgendjemand noch daran erinnert.
Ja, apropos Sibylle Berg, die hat einen Thüringer Literaturpreis gekriegt 2019 und ich habe es organisiert mit, weil wir den gemeinsam mit der Sparkassen Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Staatskanzlei vergeben. Und es war gar nicht so einfach, Frau Berg nach Erfurt zu bekommen. Das war sicher in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre ein bisschen einfacher.
Es war ja nicht Weimar. Frau Berg kommt nicht so gerne nach Weimar. Inzwischen geht's wohl, aber das, was du meinst, das war damals noch entspannter, weil Frau Berg damals noch relativ unbekannt war. Sie hatte, glaube ich, ihr erstes bekannteres Buch namens Sex veröffentlicht. Weil das war damals nämlich eine etwas anzügliche Veranstaltung, wo es nur um leicht versaute Texte ging. Und war auf jeden Fall entspannt.
Da gibt es noch eine kleine Anekdote. Also es gibt keine anstrengende Person die als Sibylle Berg, die also damals, als sie dann endlich sich durchgerungen hatte, in das schmutzige Thüringen zu kommen, dann so bestimmte Bedingungen erfüllt haben wollte, unter anderem ihren persönlichen Sekretär, der ein eigenes Zimmer brauchte und dann mussten bestimmte Alkoholiker
damals schon
mussten hinterlegt werden.
Also doch, kommt mir auch bekannt
vor. Und sie hat auch nicht das Gespräch gesucht. Ich habe das dann auch an Jürgen Pasch abgegeben, der völlig fertig war. Also sie war sehr anstrengend, die Lesung war super, ja, aber die Dame war sehr anstrengend. Das war auch die einzige, die von allen Autoren, die wir eingeladen haben, die wirklich eine absolute Nervensäge war.
Na, ich hatte ein bisschen Angst, aber sie hat eine großartige Rede gehalten zur Verleihung des Thüringer Literaturpreises. Die war wirklich beachtlich. Ja. Kann man auch noch nachlesen. Ja, Anne, vielleicht sagst du mal was zum Buch Der Weiße Strich. Dem vorangegangen, muss man sagen, vielleicht, oder das kannst du ja auch sagen, da muss ich nicht so viel reden. Was es mit dem Weißen Strich auf sich hatte und warum ihr dann ein Buch gemacht habt und was es mit dem Buch auf sich hat. Das Buch liegt zwar hier, aber es hochzuhalten nützt ja nichts. Das war ein kleiner Scherz vorhin. Man kann nichts sehen natürlich im
Radio. Ich will mal noch eine ketzerische Frage im Vorfeld einstreuen.
Ja.
Da kommen so ein paar junge Typen endlich in den Westen und die haben nichts Besseres zu tun, als sich umzudrehen. Und die Mauer schon wieder bescheuert zu finden und dann auch noch anzumalen. Und das möchte man schon gerne wissen, warum.
Ja, genau, das hat uns interessiert. Und es ist eine Geschichte, mit der Frank zu tun hat. Ich bin seit 1996 mit Frank zusammen, interessiere mich seit 1990 auch wiederholt für Weimar, weil mein Bruder hier angefangen hatte, Architektur zu studieren und sich auch gleich in der Gerberstraße und in einschlägigen Orten rumgetrieben hat und ich die Stadt mochte und auch Zeit gern hier verbracht habe seitdem. Und dann lernte ich immer mehr Weimarer kennen und ihre Geschichten und dazu gehörte dann plötzlich auch diese skurrile Spray-Aktion, die im November 1985 an der Westberliner Mauer stattgefunden hat, ausgeführt von 5 Ex-Weimarer jungen Männern, die einfach markieren wollten, dass sie die Mauer scheiße finden und einen Strich durch die Rechnung, durch die Mauer, über die Mauer gezogen haben mit weißer Farbe, mit Farbquasten. Und das wäre an sich auch so lustig weitergegangen, wie sie es angefangen haben. Einen Tag und einen halben haben sie den Strich gezogen. Dann ist aber eine Tür in der Mauer aufgegangen und einer verhaftet worden, zurückgezogen worden durch die Mauer und hat in Bautzen noch mal ein paar Monate im Gefängnis gesessen. Und das hat dem Ganzen also sofort eine sehr dramatische Würze gegeben. Und die anderen haben versucht, ihn wieder frei zu bekommen, was auch nicht so einfach war. Und wir haben das alles nachrecherchiert. Und was dann wieder dramatisch war bei der Recherche eigentlich war, dass wir herausgefunden haben, dass einer von den Fünfen in seiner jugendlichen Bedürftigkeit, er hat es Kohlengeld genannt, was er brauchte, der Stadtsicherheit Informationen gegeben hatte. Und das war eine Neuigkeit, die wirklich erst bei der Recherche, also im Jahr 2010, aufgetaucht ist. Es ist später ein Film dazu gemacht worden. Also es gab nicht nur das Buch, sondern fast gleichzeitig eine Ausstellung, die wir auch mitmachen durften, die aber leider auch nicht mehr gezeigt werden kann, die Der Weiße Strich heißt. Und Gerd Kroske, ein Dokumentarfilmer, hat sich der ganzen Sache angenommen und einen Film gemacht, der Striche ziehen heißt. Und jetzt über die Website der Bundeszentrale zu sehen ist als Dauerstream. Und der geht auch auf diese ganze Geschichte ein, erzählt auch nach, was wir im Buch recherchiert haben, aber legt einen neuen Fokus auf die ganze Geschichte und interessiert sich für die Brüder, weil einer, der verraten hat, hat die Gruppe um seinen jüngeren Bruder verraten, die in Weimar gesprayt hatten im Dezember, November 1984 und dafür auch monatelang ins Gefängnis ging. Du kennst die Geschichte und macht aus dem Staat Gurkensalat.
Genau, darüber haben wir vor 4 Wochen gesprochen, aber nur am Rande mit meinem Bruder Holm und Rüdiger Haufe.
Genau.
Ja. Ja, also wir könnten sicher jetzt die ganze Sendung über eins der Bücher machen. Da ist immer so viel Geschichte drin, so viele Geschichten. Ein Buch, was ich vorhin schon erwähnt habe, heißt Satan, kannst du mir nochmal verzeihen? Otze Ehrlich, Schleimkeim und der ganze Rest, das ihr gemeinsam geschrieben habt und herausgegeben habt. Da kommen ja auch andere Leute zu Wort, also deren Äußerungen ihr verschriftlicht habt. Einige werden das vielleicht auch selbst gemacht haben, aber es ist ein sehr authentischer Ton, den man in dem Buch findet. Und man kriegt das also von sehr vielen Facetten, in vielen Facetten, von vielen Perspektiven, unterschiedlichste Typen erzählen über Otze, den Sänger, und Multi-Instrumentalisten der Band. Der hat ja, glaube ich, fast alle Instrumente auch gespielt. Vielleicht sagt er auch mal was zu dem Buch, könnte er ja auch beide sagen. Wir reden nachher noch über andere Bücher, über Fußball, die du, Frank, gemacht hast. Vielleicht sagst du jetzt auch noch mal was, Anne.
Ich fange mal an.
Oder du fängst an.
Ja. Das ist auch ein Buch, wo übrigens auch wieder der geschätzte Kollege Jörg Dietrich, alias Jörg Sauerbier, alias Montezuma, alias, ich weiß nicht, wie viele Alias-Namen er hat, ich vermute mindestens 100.
Deswegen sitzt er ja hier, um das mal zu erklären.
Er hat in dem Buch auch einen großen Anteil, weil er also einerseits Texte geschrieben hat, andererseits uns auch Leute mit besorgt hat, weil er halt auch diesem Otze durchaus bekannt gewesen ist. Wir wollten quasi über die bekannteste DDR-Punkband Schleimkeim erzählen, wie Punk im Underground in der DDR funktioniert hat. Und wir haben uns damals gedacht, dass wir das am besten so machen, dass wir die Protagonisten erzählen lassen, also alle Menschen, die mit Otze zu tun hatten. Das heißt, wir haben dann Interviews mit denen geführt, die wir selber verschriftlicht haben. Also die haben keine Texte geschrieben, außer Jörg. Und wir haben das also dann verschriftlicht und haben die dann zu einem Buch zusammengeführt, das mittlerweile in der 5. Auflage erschienen ist und ein absoluter Dauerbrenner. Ist jetzt zwar nicht mein meistverkauftes Buch, aber es hat sich auch ganz gut verkauft, weil es halt immer noch gelesen wird und das ist schon wirklich ein echtes Unikum. Es passiert das auch bei Stadionpartisanen, dass es neue Auflagen gibt, aber das ist wirklich was Besonderes. Anne, willst du noch was dazu sagen?
Na, vielleicht das auch, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und Freude, das zu finden im Laufe der Recherche zu dem Buch, dass mir Kassetten in die Hände gefallen sind mit Originalsprache von Otze. Und die sind auch verschriftlicht und hinten mit drin. Also es setzt sich nicht nur aus den Interviews zusammen, sondern auch aus der Textrecherche der Stasi-Unterlagen in Erfurt. Da habe ich dann versucht, so einen kleinen Abriss draus zu machen. Also was sagen die Akten? Und was sagt Otze selber eigentlich zu sich, sodass man sich aus diesen ganzen Splittern versuchen kann, selbst ein Bild zusammenzusetzen, wer Otze war, was das Phänomen Otze ausmacht. Hm.
Frank, dein erstes Buch über Fußball war, und niemals vergessen, Eisern Union, das du gemeinsam mit Jörn Luther, den ich schon erwähnt hatte, geschrieben hast und das 2000 im Berliner Basisdruckverlag erschien. War das für dich eine Initialzündung? Hattest du damit ein Thema gefunden?
Mir war das gar nicht so sehr bewusst. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt habe ich ein paar, 3 oder 4 Lyrikbände herausgebracht, dann dem experimentellen Roman mit Jörn, diverse Kurzgeschichtensammlungen. Da bin ich mal hier und mal dort aufgetaucht und für mich stand dann irgendwann die Entscheidung, weil ich mit Anne zusammenkam und es klar war, dass wir ein Kind haben wollten. Anne war, glaube ich, schon schwanger. Am Ende war Arthur schon da, unser Sohn. Jedenfalls schwante mir, dass ich jetzt doch in meinem Leben ein bisschen was ändern müsste. Da es ja nun ein Kind gab und wir in einer Beziehung gelebt haben und ich nicht mehr als loser Bruder in irgendwelchen Wohngemeinschaften unterwegs sein konnte, musste ich mir jetzt da so ein paar Gedanken machen, wie es jetzt weitergeht. Und wie es der Zufall will, fällt ja meistens immer irgendwas vom Himmel, zumindest bei mir. Und so war das zu dem Zeitpunkt auch. Es kam nämlich der Basisdruckverlag auf mich zu, bei dem ich da zuletzt ein Lyrikband gemacht hatte. Der hieß, wie ist denn der eigentlich? Auf jeden Fall waren es 50 Gedichte, wo die Geschichte der fliegenden Bomben, also der V2 A0, beschrieben wurde. Den hatte ich da rausgebracht, diesen Gedichtband, in der wunderbaren Auflage von 350 Stück, wo nach 2 Jahren auch schon fast 100 verkauft waren. Und ich mir dachte, okay, ja, du kannst natürlich jetzt versuchen, dich irgendwie bei den Thüringer Chaoten einzuschleimen, dass sie dir vielleicht diesen und jenen Job besorgen, aber irgendwie wird es wahrscheinlich dann doch nicht reichen. Und gut, jedenfalls meinte dann der Basisdruck, Mensch, Frank, hast du nicht Lust, ein Buch über den DDR-Fußball zu machen? Wir haben da einen Schwanke, der das irgendwie auch interessant findet. Das war der jüngste oder irgendwie auf jeden Fall noch ein DDR-Nationalspieler, der jetzt bei Union spielt. Und wir haben uns dann jeweils mit ihm getroffen. Also ich habe Jörn noch mit dazu genommen. Das war das vorletzte Projekt, was wir zusammen gemacht haben. Und dann haben wir uns mit dem Schwanke getroffen. Und umso näher wir ihm kamen, umso mehr habe ich mir dann gedacht, dass man doch eigentlich was mich noch viel mehr interessieren würde, wäre ein Buch über den Osten FC Union. Also damals gab es das Genre des Fußballbuches noch nicht. Da hat Anders Röschner was über den Osten FC Magdeburg ein Jahr davor gemacht. Das war aber schon fast alles. Also wo heute, ich weiß nicht, jedes Jahr 30 Biografien und 500 weitere Fußballbücher erscheinen, gab es damals ganz wenige. Ur Wolf vielleicht war einer der Osten, aber ansonsten wurde das vom Feuilleton nicht beachtet und von ernsthaften Autoren also nicht als relevant erkannt, von Verlagen vielleicht gar nicht. Kurz danach wurde Verlag der Werkstatt gegründet, die sich mit Fußballbüchern beschäftigt haben, aber wir sind da wirklich in eine Lücke gestoßen und wir haben dann, also das Buch wurde aus der FC Union gemacht, wir haben das waren 2 Schriftsteller, die ein Fußballbuch gemacht haben, das heißt, die haben unglaublich viele Leute interviewt, ich weiß nicht wie viele, haben ein Jahr lang gearbeitet dafür und haben aus diesem Buch, wo wir auch wieder sehr viel Oral History, also Interviews aufgenommen haben, dann ein Buch gebaut, was letztendlich 7000 Mal verkauft hat. Also ich kannte immer so Verkaufsauflagen von 70. Plötzlich waren es 7000, als wir das vorgestellt haben, haben wir über 1,5 Stunden nur das Buch signiert. Und ich habe gedacht, jetzt bist du im Bücherhimmel angekommen, vielleicht nicht
in der Oberliga.
Im Literaturhimmel vielleicht nicht, aber zumindest im Sachbuchhimmel. Und das hat Spaß gemacht. Und wir haben es beim Basisdruck gemacht. Das war so ein DDR-Bürgerrechtler-Verlag und die es auch nicht so mit Zahlen hatten. Ja. Also das heißt, jetzt hört man 7.000 verkaufte Bücher, klingt nach 10.000 Mark Gewinn. Ja. Wahrscheinlich schon, aber wer es gesehen hat, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall nur wir zum Teil. Wir mussten dann wirklich, nach einem Jahr sind wir dann im Basisdruck eingeritten und hatten schon angedroht, dass wir Äxte mitbringen und haben dann quasi das Geld auf die Hand haben wollen und dann haben wir noch 1.000 Bücher mitgenommen oder so ähnlich und die dann selber verkauft und so quasi das Geld wieder hineinbekommen. Es waren also noch Wildwest-Methoden, aber anders war das nicht möglich, weil wir eben auch aus dem Underground kamen und gedacht haben, man müsste mit den redlichen Verlagen zusammenarbeiten. Aber ich kann sagen, also meine Erfahrung ist, dass die alternativen Verlage Genauso wie die großen Verlage. Mein letztes Buch habe ich bei Aufbau gemacht. Also eigentlich überall das gleiche Gesinde. Man muss bei Verlegern immer aufpassen, dass man nicht über den Nuckel gezogen wird. Es gibt auch mal hin und wieder ehrenwerte Personen. Aber im Allgemeinen sind eigentlich die Verleger die natürlichen Feinde des Autors. Und okay, wir haben das Buch gemacht. Das hat funktioniert. Danach wollte ich natürlich sofort eins über den BFC Dynamo machen. Weil
das Union, lag sehr nah.
Ja. Und da ist dann das Gegenteilige passiert. Das heißt, das wurde zwar auch gut verkauft, gab es auch zwei Auflagen, aber mit dem Unionbuch wurden wir quasi, ich wurde zum Tagesthemen eingeladen und habe dem SFB mehrfach Live-Interviews im Fernsehen gegeben, weil das einfach so ein neues Genre war und jetzt endlich der DDR-Fußball erzählt wird. Und als wir uns dann dem Bösen gewidmet haben, da war allein schon die Tatsache, dass wir uns dem Bösen gewidmet haben, egal wie wir das gemacht haben, hat schon gereicht, dass wir als Parias abgestempelt wurden.
Ja, also es hat ja dann auch noch einiges nach sich gezogen. Also diese ist ja ein längerer Prozess, ne, der sich also bis heute als Erfolgsgeschichte, klingt blöd, aber der sich eben fortsetzt. Und das hat natürlich mit deinem Interesse für das Thema zu tun und wie du an diese Themen rangehst. Du hast verschiedene Kolumnen. Manche gibt es vielleicht nicht mehr, aber andere doch noch. Also bei der Zeit, beim Tagesspiegel, bei der Berliner Zeitung, bei der Jungen Welt. Der Berliner Zeitung.
Ja, aktuell gibt es, also die Berliner Zeitung ist vorbei, Tagesspiegel auch. Also ich habe es jetzt langsam alle gefickt. Jetzt sitze ich gerade auf dem neuen Deutschland und mit der Zeit bin ich immer noch gut am Kuscheln. Also das sind jetzt so die beiden, für die
Zeitspiel.
Ja, Zeitspiel stimmt auch noch, ja. Stimmt, das ist ein neues Fußballmagazin, da habe ich auch eine Kolumne, fällt mir gerade ein, ja. Also ich bin da noch unterwegs, macht auch Spaß, immer so zwischendurch so kleine Geschichten abzuliefern, die alle im weitesten Sinne was mit Fußballkultur haben, zu tun haben. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts über Taktik und ich kann auch jetzt noch nicht mal die 11 aktuellen Spieler meiner Lieblingsmannschaft Karls als Jena aufzählen, sondern mich interessiert das Große drumherum, die Stimmung im Stadion, die Fankultur. Das sind die Themen, die mich beschäftigen.
Und man muss natürlich dazu sagen, dass es bei dir, bei den Büchern, in der Regel nicht um die Oberliga, die Bundesliga geht, sondern es geht um Zweit- und Drittligisten.
Auch gar nicht unbedingt. Also es kommt immer darauf an. Ja, also in meiner Kolumne habe ich zum Beispiel die ND, also heute heißt es ND, früher hieß es Neues Deutschland. Da geht es zum Beispiel um Osteuropa. Also ich durfte mir aussuchen, was ich für eine Kolumne haben möchte. Oder sagen wir mal so, ich habe gesagt, dass ich das so machen will. Und die heißt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, irgendwas mit Osten. Und ich darf da quasi über alles schreiben, was so zwischen Wladiwostok und Leipzig irgendwie stattfindet. Mhm. Und das ist so ein Privileg, was ich mir erarbeitet habe, weil ich halt ein großartiger Kolumnenschreiber bin, diese perfekte Form beherrsche wie kaum ein Zweiter. Und deswegen also die Medien alle nach mir schreien, besonders die Printmedien, die es ja noch gibt, wie wir wissen. Und ja, das ist ein großes Glück und ich genieße das.
Du bist ja für deine Demut bekannt. Aber ich will noch mal einhaken, will das noch mal betonen, das Stichwort Fußballkultur. Das ist wirklich eine ganz andere Qualität, die nichts zu tun hat mit Statistiken, mit Auswertung von Spielen, sondern eigentlich immer nur mit dem Spielfeldrand. Und die hat so quasi eine neue Qualität auch in die Literatur über Fußball, in die Sachliteratur über Fußball gebracht. Und das ist quasi regelrecht ein neues Genre, was damals erfunden wurde. Und das ist das, was man an der Stelle nicht deutlich genug betonen und loben kann und sich darüber freuen kann, dass es dieses Genre auch letzten Endes so weit gebracht hat, weil es, wenn man sich anschaut, wie breit quasi jetzt auch allein, wir kommen noch dazu, Fußballfibel aufgestellt ist, dann dass das quasi die gesamte Bundesrepublik in Bann gezogen hat. Das ist cool.
Ja, letztendlich ist es eigentlich nichts anderes als feuilletonistisches und essayistisches Schreiben über Fußball, was vor 25 Jahren noch nicht gab. Aber jetzt, wo ich da bin, gibt es das.
Ja, und die Bundesliga, die Tagesschau oder Sportschau, die berichten ja immer über die erste Bundesliga und über viele andere Mannschaften nicht. Also geschweige denn über Tischtennis oder Eishockey oder solche völlig sekundären und tertiären Sportdisziplinen. Es kommt ja außer Fußball im Prinzip nichts vor, vielleicht mal Handball und vielleicht mal ein paar andere Disziplinen wie Skispringen oder so. Also von daher stößt du natürlich absolut in ein Feld, was viele Leute interessiert. Denn die meisten Leute sind ja doch durchaus auch Fans von ihren Mannschaften vor Ort, also Lokalpatrioten.
Ja, und im Fußball findet ja auch sowas wie multikulturelle oder multiethnische Vermischung statt. Hast du denn im Handball schon mal irgendwie einen Schwarzen bei irgendeiner deutschen Mannschaft spielen sehen? Da siehst du 20 Bio-Weiße, alle haben die gleiche Frisur, meistens ein Backenbart, wiegen nur 75 Kilo und da ist es also rein deutsches, reine Kartoffelsportart. Ja. Also da ist Fußball einfach viel weiter. Ne? Das gefällt mir, also dass auch die Durchmischung auf den Rängen ganz anders stattfindet. Geh mal nach Leipzig und schau dir ein Handballspiel an, da wirst du 80% Männer finden oder vielleicht 70%, dann eine ganze viele Frauen, aber du wirst kaum einen Menschen finden, der so eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Kultur in sich trägt. Und da ist Fußball weiter.
Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal ein Stichwort. Du hast zwei Bücher gemacht zur Fankultur, also es gibt natürlich, die anderen spielen da auch absolut rein, aber ich meine Stadionpartisanen, Fans und Hooligans in der DDR und Stadionpartisanen nachgeladen, wo du das Thema der Fankultur eben mit Blick auf die DDR untersucht hast. Warum brauchen wir eigentlich Bücher über Fankultur?
Ich mache die Bücher, weil ich der Meinung bin, dass sie nötig sind, weil wir über die Auseinandersetzung mit diesem Thema sehr viel über Freizeitverhalten erfahren, Freizeitverhalten von jungen Menschen und es ist auch so eine Art Vergnügensforschung. Ja. Also man könnte mich auch Vergnügensforscher nennen. Also mich interessiert das, weil ich Fußball mag und weil ich eben es auch mag, in einem Stadion zu sein und mir Fußballspiel anzuschauen. Und ich möchte dann eben mehr wissen. Ich möchte wissen, was die Leute bewegt, warum sie bestimmte Dinge rufen, warum man zum Beispiel, wenn mein Lieblingsverein Katas Jena spielt, gerne in anderen Staaten Juden Jena ruft. Oder warum bestimmte Menschen, also den Fußball in der DDR, auch als so kleines Widerstandsprojekt begriffen haben, sie dann also zum Beispiel, wenn eine Mauer aufgebaut wurde, die Mauer wegrufen konnten. Das heißt also, beim Fußball waren in der DDR Dinge möglich, die man sonst nur vielleicht in der evangelischen Kirche raunen konnte, bei einem Montagskreis. Aber in der Anonymität war vieles möglich, so frech zu sein, ja. Also einfach dem Affen Zucker zu geben. Und das sind Punkte, die mich interessieren, die ich also nacherzählen möchte, wo ich mit Leuten spreche, die mir diese Geschichten erzählen, weil ich sie also für erwähnenswert halte. Ja, das sind Punkte, die mich zumindest bei der Beschäftigung mit dem deutschen Fußball interessiert haben. Und natürlich wollte ich auch wissen, inwieweit Fußballfans gerade bei Stadionpartisan nachgeladen, was auch eine Zusammenarbeit mit der Stiftung für, wie heißt sie nochmal?
Aufarbeitung der Diktatur der SED.
Genau, die das auch bezahlt haben, wie die von einigen Büchern von uns bezahlt haben, auch andere Stiftungen. Also ich das einfach wissen wollte. Also pur Neugier ist immer ein großer Antrieb, für mich fast einer der mächtigsten. Und Prunksucht oder sowas interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin bescheiden, ich esse selten ein Brötchen mit Fleisch, meistens ist es trocken. Aber mein großer Antrieb ist also, Dinge zu erzählen, Geschichten mir anzuhören und die wiederzugeben.
Ja, vielleicht, also war das auch ein Auslöser oder ein Element auf dem Weg zum Herausgeber der Bibliothek des deutschen Fußballs, der du seit 2015 bist. Ich wusste das bis vor einigen Jahren natürlich nicht, weil ich nicht so ein Fußballfan bin. Dazu sage ich gleich noch einen Satz. Du gibst zudem mit Thomas Pöltl auch die österreichische Fußballbibliothek heraus. Es gibt insgesamt, glaube ich, 40 Bände inzwischen. Und diese Bücher schreiben keine Sportjournalisten, sondern Fans für Fans. Band 15, der liegt hinter mir, FC Carl Zeiss Jena habe ich natürlich, obwohl ich im Gegensatz zu dir kein Jena-Fan seit Kindertagen bin. Das hat damit zu tun, dass ich Anfang der 1970er Jahre mit einem Schulfreund in der Schule Sympathien für Jena äußerte und wir wurden brutal verdroschen und der blau-gelb-weißen Schals, die unsere Mütter für uns gestrickt hatten, beraubt. Und ich habe dann kurz überlegt und an die 10 Jahre Schule gedacht, die vor mir lagen, und ging auf Abstand zum Fußball. Also ich habe dann ab und zu mitgespielt, musste aber meistens ins Tor, weil ich nicht so ein guter Dribbler war. Ja, das hat mit der Sonderstellung Weimars zu tun, das zwischen Fieselbach und Jena liegt. Aber das wäre jetzt auch mal ein ganz anderes Thema, über Weimarer Fußball zu sprechen. Du warst ja mit deinem Vater oft auf dem Lindenberg und könntest da sicher auch noch viel erzählen. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Bücher, zum Beispiel Lutz Lindemanns Biografie Optimist aus Leidenschaft, Mein Leben. Das hat er gemeinsam mit dir geschrieben, das ist im Aufbau Verlag erschienen. Er war einer der bekanntesten Fußballstars der DDR, hat für den FCC gespielt, die Nationalmannschaft der DDR. Es gibt vielleicht auch noch andere, neuere Projekte, über die ihr was sagen könnt. Also sagt selbst, worüber wir vielleicht noch reden.
Ich sage jetzt erstmal was zu Lutz Lindemann. Also er war, wie jetzt du schon gesagt hast, hat er für Jena gespielt und das war einer meiner Lieblingsspieler. Er hat unter anderem gegen den AS Rom eines der Tore geschossen und war überhaupt in der Saison, als Kaisers Jena 80-81 ins Finale des Europapokals der Pokalsieger gelangte, einer der wichtigsten Spieler und immer mein Lieblingsspieler, weil er halt auch so ein bisschen so Dinge gemacht hat, die so ein bisschen unberechenbar waren. Also das heißt, er war frech und es war einfach so ein kleines Biest, aber ein Triple Biest, der geniale Freistöße schießen konnte, einfach ein super Spieler. Und ich wollte schon immer mal den DDR-Fußball aus der Perspektive eines damals beteiligten Spielers erzählen. Ich hatte immer lange an, oder beziehungsweise Trainers, ich hatte lange an Hans Meyer gedacht, aber da Hans Meyer nicht so gerne über seine Stasi-Verwicklung spricht, kam es zu diesem Projekt nicht und irgendwann habe ich Lutz gefragt, dann war er sofort Feuer und Flamme und es ist ein wunderbares Buch geworden, war sehr anekdotenreich und sehr, sehr lustig. Dieser Zeit erzählt, die für Lutz teilweise auch keine einfache war und das war also ein sehr, sehr spannendes Projekt. Außerdem bin ich da endlich bei meinem Lieblingsverlag, nämlich Aufbau, gelandet, wo ich wirklich vor 3 Jahren oder sowas, als das der Vertrag unterschrieben wurde, sehr glücklich war. Weil ich hatte das Gefühl, es geschafft zu haben und im Olymp aufgenommen zu werden. Und das führte dann auch dazu, dass mich die Verlegerin ein paar Mal zum Essen eingeladen hat. Als aber dann das Buch rauskam und es nicht gleich in die zweite Auflage gelangte, wurde ich zwar noch zu den Verlagstreffen eingeladen, aber als ich dann beim letzten Verlagstreffen, was ich besuchte, so ganz lässig an der Bar rumstand und die Verlegerung einfach an mir vorbeigerauscht ist und das Ganze mehrfach, ohne mich auch nur mit dem Arsch anzugucken, war ich dann doch irgendwie sehr frustriert. Was heißt, ich war nicht frustriert. Ich wusste dann, okay, dass der Aufbauverlag auch nur ein Scheißverlag ist, wie alle anderen auch. Und dass man da, also wenn man nicht die entsprechende Marge bringt, dann also auch irgendwie sofort in die Katzenecke gestellt wird. Und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt das nächste Buch beim hochanständigen mitteldeutschen Verlag herausbringen werde, was auch wieder eine Trainerbiografie ist, über Olli Tomale, die aber eine Fremdfinanzierung hatte. Eine schöne Finanzierung, also ich kann mir mittlerweile so die Nullen so selber ein bisschen hinbasteln. Das freut mich, dass dieser Punkt erreicht wurde. Aber wie gesagt, einmal Aufbau, immer Aufbau leider nicht, sondern einmal Aufbau reicht.
Ja, wir haben, bevor die Sendung losging, uns ja schon ein bisschen aufgewärmt und ihr habt erzählt, Anne, vielleicht kannst du was dazu sagen, dass ihr gerade länger schon an einem Projekt über Fußball und Identität in Ex-Jugoslawien arbeitet?
Ja, da möchte ich aber auch gerne nochmal auf Lutz Lindemann zurückkommen, den ich auch kennenlernen durfte und als absolut humorvollen Menschen kennengelernt und schätzen gelernt habe. Und der hat auch in unserem neuesten Buchprojekt einen kleinen Textanteil. Und zwar hat niemand so lustig und treffend den Kosovo beschrieben, wie er. Er war da nämlich eine Weile Trainer vor 5, 6, 7 Jahren und hat zum Beispiel beschrieben, was passierte, wenn der Ball zu hoch oder verschossen wurde, dass dann die Balljungen losgingen, den suchen und er sich immer totale Sorgen machte. Treten sie in Glasscherben, fallen sie in Löcher, werden sie von Latten aufgespießt, weil Stadion nicht gleich Stadion ist. Also die Verhältnisse sind mit unseren nicht zu vergleichen. Und das hat für mich wirklich ganz treffend wiedergespiegelt, wie Fußball, welche Wertigkeit Fußball in Post-Jugoslawien heute hat. Also abgesehen von Kroatien, was wir auch kennen, was auf der großen Bühne noch einen Hauch von Wichtigkeit hat, aber die anderen Staaten sind nach dem Zerfall des jugoslawischen Fußballs komplett weg vom Fenster. Und wir sind hingefahren, haben uns 2,5, fast 3 Jahre mit der Region beschäftigt, haben alle ehemaligen Teilrepubliken Jugoslawiens und das Kosovo besucht und haben uns Spiele angeschaut, haben Menschen getroffen, die mit dem Fußball zu tun haben, ob es Funktionäre, Spieler, Literaten sind, die über Fußball schreiben, Theaterleute, Filmregisseure, die Filme gemacht haben über Fußballfans, haben uns mit der Fankultur beschäftigt, haben ganz aufregende Spiele gesehen. Für mich war das Aufregendste tatsächlich das Derby in Belgrad, was wir nach dem dritten Anlauf auch geschafft haben zu sehen, weil die immer umterminiert werden. Das haben wir dieses Jahr, das war mein letztes Spiel vor Corona, gesehen in Belgrad. Und das schönste Spiel, was ich gesehen habe, war letztes Jahr im August das Spiel zwischen Dinamo Zagreb und Hajduk Split. Und das war ein Spiel im Sonnenuntergang am Meer mit einem Stadion bei Sommerhitze voller Frauen, Kinder und Männer, aber wirklich in der Reihenfolge. Und das war so ein Spaß, das hat mich unglaublich bewegt. Ja, also das waren 3 Jahre Reise mit einem Sack voll Erkenntnissen und Texten. Und das Buch, was wir dazu schreiben, was daraus entsteht, kommt nächstes Jahr bei der Bundeszentrale für politische Bildung raus.
Ja, also das war im Prinzip schon ein Schlusswort. Wir sind am Ende der Sendungszeit nahezu. Will jemand von euch noch einen Schlusssatz sagen? Ansonsten
vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Ja, ich danke euch sehr fürs Kommen, euch allen dreien. Und ja, kann nur empfehlen, mal zu einem eurer Bücher zu greifen und zu lesen. Denn das können wir ja in der Sendung jetzt nicht wirklich vermitteln. Wir haben lieber gesprochen und in anderen Sendungen wird es vielleicht Gelegenheit geben, auch mal wieder Ausschnitte zu hören, die Autoren lesen. Aber ich denke, es war so spannend, mit euch über diese vielen Bücher und Projekte zu sprechen, dass wir uns das verkniffen haben, jetzt auch noch Zeit dafür zu nehmen und haben lieber ab und zu Musik gespielt. Ja, vielen Dank fürs Kommen.
Danke euch.
Ich habe noch ein letztes Wort. Ich weiß, euch wird das wahrscheinlich so sehr gut gefallen haben, dass ihr jetzt gar nicht wisst, wohin mit euren Emotionen. Ich schlage euch einfach vor, besucht Jens, Bargeld spenden, gebt sie ab und er leitet sie an mich weiter. Danke.
Gut, in dem Sinne. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Literaturland Thüringen auf Radio Lotte. Jeden ersten Dienstag im Monat. 22 Uhr.